darüber. Ich finde es interessant, das Anspiel hat so viele Parallelen dafür, über die ganze Sache, wo es darum geht, dass ich, wenn es ganz still wird, kann ich die Stimme meiner Mutter hören. Und manchmal spüre ich sogar, wie sie über unsere kleine Welt drüber streicht. Das erinnert mich so an das Wort auch, das Jesus Christus spricht, euer Vater im Himmel lässt es regnen über gerechten und ungerechten Menschen. Die ungerechten Menschen, die haben bloß nichts davon, weil sie Gott nie die Ehre geben. Die sind so wie der eine Zwilling. Ach komm, hör auf, das Gequetsche und das Geschwätze, das kann ich schon gar nicht mehr hören. Und die Gerechten sind so wie der andere Zwilling. Der sagt, nee, ich glaube das. Ich habe das zwar noch nie gesehen, aber ich glaube, das ist so tief in mir verankert. Ganz tief drin in mir. Das kann ich dir gar nicht erklären, aber es ist da. So wie wir das am Anfang gehört haben, auch von den Schwarzen in Amerika. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich jede Beerdigung ist dann ein richtiges Fest. Weil sie von einer Hoffnung herkommen, die eigentlich die ganze westliche Welt bewegen sollte, die Auferstehungshoffnung. So wie wir es in einem Lied auch gehört haben, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Botschaft, ihr Lieben, hat dazu beigetragen, dass die Christenheit über 2000 Jahre jetzt in vielen, vielen Ländern dieser Welt überlebt hat. Nicht bloß, dass blanke Tradition und Religion überlebt hat, sondern Menschen überlebt haben, die sich an diese Botschaft festgeklammert haben. Du bist auferstanden und wenn du einen Tod bezwungen hast, dann bist du fähig, mit allen anderen Feinden und mit allen anderen Widrigkeiten in unserem Leben fertig zu werden. Das ist die Botschaft. Der Apostel Paulus, der schrieb im Korintherbrief und sagte: Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die freudige Nachricht, dass Jesus Christus für uns gekreuzigt wurde, begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist und dass er lebt und dass er regiert. Das ist mit anderen Worten, ist es das Evangelium, diese frohe Botschaft Gottes, komprimiert. Und das tut er im ersten Korintherbrief und fasst es zusammen, eigentlich eine Riesenbotschaft in ein paar Versen, in ein paar Gedanken in seinem Leben. Dass Jesus Christus nach den Schriften, nicht nach den Fantasien von irgendwem und von irgendeinem Erfinder oder einem Zauberer, sondern nach den Schriften. Und wenn er das so betont, der Apostel Paulus, dann betont er das in der Weise zu den Menschen der damaligen Zeit und auch in unsere Welt hinein, weil er sagt eigentlich, Leute, wenn ihr die Schriften studiert und in den Schriften lest, was der lebendige Gott über die Menschheit gesagt hat, über sich selbst, dann habt ihr eigentlich überhaupt keinen Grund zu zweifeln. Die Schriften beweisen und das, was in den Schriften steht und was in den Schriften über die Menschheit geschrieben wird, die beweisen es, dass es einen lebendigen Gott gibt. Da kann es gar keinen Zweifel dran geben. Was daraus gemacht wurde später dann und schon in der Welt auch des Paulus, die Schriften wurden so in die Mythologie verdrängt. Naja, das ist die jüdische Religion. Und hier geht es eigentlich gar nicht mehr um eine jüdische Religion. Hier geht es auch nicht um eine christliche Religion, hier geht es nicht um eine jüdische Tradition und auch nicht um eine christliche Tradition. Hier geht es um die Botschaft des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und der jeden Menschen auf diesem Planeten geschaffen hat. Hineingesprochen in die jüdische Welt damals, das stimmt. Weil es sich diese Welt besonders ausgesucht hat, um sich zu bezeugen in dieser Welt als der allmächtige Gott. Und das betont der Apostel Paulus, weil er ja ein blendender, brillanter Kenner der Schriften war. Es war ein Mann gewesen, wenn man die Schriftrollen geholt hätte und der Nagel durch die Schriftrollen gesteckt hätte, der hätte sagen können, durch welche Buchstaben der Nagel durchgestochen war. So gelehrt war der Paulus. Apostel Paulus weiß man nicht ganz genau, aber man schätzt, dass er zwischen dem Alter sogar zwischen 5, schätzen manche schon, manche schätzen dann so zwischen 12, 13, nach Jerusalem gebracht wurde von seinen Eltern und dort die Schriften studiert hat, 15 Jahre lang. Und wenn er mit 5 Jahren schon nach Jerusalem gebracht wurde, was damals auch keine Seltenheit gewesen wäre, dann hätte er die Schriften 25 Jahre lang studiert, die Traditionen und die Schriften. Das ist ganz interessant. Und wenn der wusste, von was er spricht, wisst ihr? Und er wusste auch, wenn er davon spricht, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, verhüllt ist bei denen, wie er das schreibt, die verloren gehen. Weil er weiß, ich war auch so einer. Mir war das auch verhüllt. Das habe ich nicht verstanden. Wenn der Paulus heute hier wäre, würde er uns sagen, ich habe das nicht verstanden. Die Leute sind aufgestanden und sagen, ihr Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer, ich habe sowas noch nie gesehen. Und wenn ich sowas noch nie gesehen habe, dann glaube ich das auch nicht. Ich weiß aus unseren Traditionen und Schriften heraus, dass es eine Auferstehung geben wird. Und das weiß ich zum Beispiel aus dem Buch Daniel, Kapitel 12, weiß ich das, würde der Paulus gesagt haben. Aber dass da wirklich leibhaftig jemand aufersteht, das bringt meine ganze Gedankenwelt ins Wanken. Und deswegen schreibt er das, weil er selbst weiß, wie das ist. Und er schreibt bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Er würde sagen, mir hatte Gott diese Weltzeit auch die Sinne verblendet gehabt. Ich habe sogar die Menschen verfolgt, würde der Apostel Paulus heute sagen, die das geglaubt haben. Und diese Leute, die waren dermaßen fest in ihrem Glauben, das hat mich noch mehr zu Wut getrieben. Weil die Auferstehung Jesu Christi, das war das Einzige, was die Menschen damals wirklich angetrieben hat. Diese Auferstehungshoffnung, dieser Glaube, diese Gewissheit, dass Jesus nicht gestohlen wurde und auch nicht bloß in Ohnmacht gefallen ist und dann plötzlich nach Kaschmir gelaufen ist und dort mit der Maria Magdalena Kinder hatte. Wenn es so gewesen wäre, dann wäre die Christenheit bis heute nicht überlebt, ihr Lieben. Wenn es so gewesen wäre. Das war dieser Glaube, diese Gewissheit an den Auferstandenen, der den Tod überwunden hat. Der sagt von sich selbst, ich war tot, doch siehe, ich bin lebendig. Und ich halte die Schlüssel der Hölle und des Abgrundes in meiner Hand. Mit anderen Worten, ich bin der Sieger, ich bin der Regent, was auch immer kommt, ich bin der Regent. Und das hat die Christenheit motiviert zu gehen. Und hat die Christenheit motiviert mit dem Wort, das ein Kirchenvater mit sagte, das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Das Blut derer, die für Jesus Christus im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlachtet wurden und abgeschlachtet werden bis auf den heutigen Tag. In manchen Völkern dieser Welt. Das ist das Same der Kirche, weil das Interessante ist, dass diese kleine Minderheit letztendlich, die wurde dermaßen verfolgt. Und das Römische Reich wollte sie mundtot machen und die müssen weg. Es bedroht das Kaiserreich. Und vor kurzem, interessanterweise, habe ich von einem französischen Politiker gelesen, die fundamentalistischen Christen, die glauben, dass die Welt so geschaffen ist, wie es in der Bibel steht, und die daran glauben, an die Glaubwürdigkeit der Bibel, die sind eigentlich eine Gefahr für die Wissenschaft und eine Gefahr für die Grundgesetze unserer Länder. Und man müsste überlegen, ob man diese Menschen nicht strafrechtlich verfolgen kann. Ist doch interessant. Und dann möchte ich wieder ansetzen von dem, was ich am Anfang der Woche schon mal sagte. Wo wären denn wir heute, die westlichen Länder, wenn es damals nicht diese fundamentalistischen Christen gegeben hätte, die sich haben antreiben lassen von dieser Auferstehungshoffnung. Die wussten, das, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Christus lebt und Christus regiert. Und es muss jeder Mensch hören und jeder Mensch fühlen können durch Werke der Barmherzigkeit, Worte der Wahrheit und Werke der Barmherzigkeit. Das ist interessant. Es ist eigentlich komisch, dass kein Vertreter einer anderen fundamentalistischen Religion so plötzlich im Schatten gestellt wird, wie Leute, die plötzlich ein Fundament haben, die sagen, nee, ich glaube das, weil ich das tief in meinem Herzen habe. Und deswegen ist es schon wichtig, ihr Lieben, heute Abend möchte ich euch auch mal ermutigen, überlegt mal, was ihr glaubt und warum ihr das glaubt, was ihr glaubt. Es ist wichtig für uns, dass wir das definieren in unserem eigenen Leben. Was glaube ich eigentlich? Und warum glaube ich das, was ich glaube? Glaube ich das nur, weil es mir ständig eingeredet wurde? Das ist ein Glaube, der nicht trägt, ihr Lieben. Genauso wenig wie der Glaube eben an keinen Gott nicht trägt, wenn es nämlich an die letzte Stunde geht, an die Stunde, die über alles entscheidet. An die Stunde des Todes. Für Christen, für Menschen, die wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, es gefällt mir in diesem Anspiel, die geboren wurden durch den Heiligen Geist, in Johannes Evangelium steht mal, die nicht durch die Kraft eines Mannes, durch Fleisch geboren wurden, sondern durch den Geist Gottes geboren wurden, durch den Willen Gottes. Die wissen, das ist eigentlich erst richtig der Anfang. Oder wie es in einem Buch mal steht, das Tor zur Herrlichkeit. Die Menschen, die nach dem Willen von Menschen Christen geworden sind, ich sage das ganz offen, ihr Lieben, weil es mir auf dem Herzen liegt und weil es Jesus auf dem Herzen liegt. Wir haben so viele Menschen in unserem Land, die sind irgendwie Christen. Und da zeige ich auf keine Schattierung oder Denomination. Das sind alle irgendwie traditionell, da bin ich irgendwie dabei. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazu kam und ich weiß nur innerlich, glauben kann ich das ganze Zeug nicht wirklich. Sagte eine Freundin von unserer Tochter, die Krankenschwester lernt, die sagte ihr das, Julia, aber das Mädchen wird auch sagen, dass er Christ ist, versteht ihr? Die wird sagen, dass er Christ ist, weil ich bin getauft und konfirmiert. Der eine ist getauft und gefirmt, der andere ist eben erwachsen getauft, was weiß ich. Aber letztendlich gibt es so viele Menschen in unserem Land, die sagen, boah, das weiß doch keiner, was nach dem Tod kommt, hör doch auf. Wieder eine Zwilling. Glaub doch das ganze Zeug nicht. Weil da ist nichts geschehen im Herzen, ihr Lieben. Da ist keine Geburt, hat keine Geburt stattgefunden. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Wiedergeboren durch den Heiligen Geist, dass ich ein Kind Gottes geworden bin, ein Säugling Gottes, den er dann lehrt zu leben und den er dann selber erzieht, wachsen lässt, nährt und trägt durchs Leben. Und das produziert eine riesige Hoffnungslosigkeit, ihr Lieben, wenn unsere Religion wirklich nur eine Religion ist. So wie halt alle anderen Religionen dieser Welt. Es gibt in allen Religionen dieser Welt, nicht in allen, aber in den meisten, wenigstens in den großen Religionen, gibt es dieses Denken, ja, da wird schon ein Leben nach dem Tod geben. Die einen beschreiben es dann, naja, wenn du im Krieg stirbst für unseren Gott, dann kommst du ins Paradies und dann hast du es gut als Mann, weil dann dienen dir jede Menge Jungfrauen. Ja, alle möglichen Extreme. In den Kreuzzügen ist tatsächlich so geschehen, sind Kreuzritter in Krieg gezogen, weil ihnen versprochen wurde, wenn ihr sterbt im Namen des christlichen Gottes und für die Sache des christlichen Gottes, werden euch, weil ihr in Kreuzzügen gestorben seid, eure Sünden erlassen. Also das gibt hüben wo drüben, ihr Lieben, gibt es dieses Denken, das motiviert dann die Menschen, weil sie sagen, wow, der Mensch merkt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, wie bekomme ich die? Das Beste ist natürlich und das Einfachste, wenn ich da als noch als Märtyrer sterbe, kann ich mir sogar noch ein bisschen Geschichte schreiben. Also hüben wie drüben gibt es diese Verführungen und gab es diese Verführungen. Das ist ein großes Problem. Der Apostel Paulus würde sagen, der Geist dieser Welt hat ihnen die Sinne verblendet. Die verstehen gar nicht, um was es wirklich geht. Die haben keine Hoffnung. sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welche Gottes Ebenbild ist. Die verstehen gar nicht, wer Christus wirklich ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, keine Religion, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst, aber als eure Knechte, um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und darunter fällt auch dieses, was kommt eigentlich nach dem Tod, dass ich plötzlich eine Ahnung von dem bekommen darf, was kommt da eigentlich? Dieses erleuchtet werden, weil, wie ich am Anfang der Woche schon mal sagte, es gibt viele, die bieten Erleuchtung an. Da kann man Erleuchtungskurse, kann man sogar mittlerweile mal besuchen in Deutschland. Das ist interessant. So, wenn man von irgendeinem Licht erleuchtet wird, und da soll dann irgendwelche Dinge versprochen werden, die einen sagen dann, ja, ich habe da auch schon mal diese Außerkörper-Erfahrungen gemacht und dann bin ich durch einen schönen, wunderschönen, langen Tunnel und am Ende war ein wunderschönes Licht. Und es sind Menschen, die sagen, ich glaube nicht mal, dass Jesus existiert. Und das, was ich den Menschen manchmal sage, ihr Lieben, ist der Teufel, von dem spricht der Paulus auch, ist ein Engel des Lichts. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts und er kann Menschen auch verführen. Dass du an der Realität vorbeilebst, weil die Realität ist, und es sagt uns die Schrift, was kommt denn nach dem Tod, ist ganz interessant. Und da steht Verwandlung. Das kommt nach dem Tod. Wir werden verwandelt, sagt der Apostel Paulus mal in 1. Korintherbrief. Und er nimmt die Verse und beschreibt es und sagt, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders als der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Das sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Also das, was ich hier bin, ihr Lieben, das wird nicht Gottes Reich erben. Aber das, was der Apostel Paulus würde sagen, das, was Christus mir zurückgegeben hat, die Ewigkeit in mein Herz, die Ewigkeit Gottes, sein eigenes Leben, das wird die Ewigkeit erben. Das ist unverweslich. Der Geist Gottes, der ist unvergänglich. Und es hat mir Jesus zurückgegeben. Deswegen sagte der Apostel Paulus an einer anderen Stelle im Kolosserbrief und sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, die feste Gewissheit, was da immer kommt. Und wenn ich nichts hätte auf dieser Welt, Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir genügt. Voll und ganz. Das ist die Konfirmation, das Festmachen Gottes an meinem Leben. Er hat sich an mir festgemacht und verspricht mir durch Jesus Christus diese neue Welt Gottes, von der die Bibel schreibt. Verwandlung, das heißt, es wird unverweslich sein, dieses neue Leben in Gottes neue Welt. Ohne Ende. In 1. Johannes 3, Vers 2 schreibt der Apostel Johannes und sagt, wenn wir bei Jesus sind, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das sehen wir noch nicht, weil an dem Fleisch kann ich das noch nicht so sehen. Weil das Fleisch, das wird älter, es verfällt, es wird schwach. Auch selbst an mein Verhalten kann ich das manchmal gar nicht mal so richtig sehen. Und das nimmt der Johannes und sagt, aber wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, wem? Jesus Christus. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und es hat, sagte Johannes, auch mit in seinem Denken, das hat der Heilige Geist in mein Herz gelegt. Nicht irgendeine Tradition, die mich so eine vage Hoffnung leben lässt. Ich hoffe mal, dass es reicht. Das Menschen dann auch dazu gebracht hat, Geld für die Verstorbenen zu geben, dass eine Messe gelesen wird. Dass irgendwas gemacht wird, dass die Leute auch noch aus dem Fegefeuer wieder rauskommen. Ich nehme das jetzt mal alles so auf, ihr Lieben, weil das ist das Denken, das uns geprägt hat, auch in Europa. Und dass man denkt, Hauptsache ist getauft, das ist doch schon mal gut. Das ist nicht schlecht. Aber es reicht nicht, sagt die Bibel. Es ist nicht schlecht, aber es reicht nicht. Das, was reicht, ist Christus. Das, was reicht ist, ist der Glaube, den Christus in unser Herz hineinlegt. Das feste Vertrauen aus dem allmächtigen Gott. Und dass der allmächtige Gott mir dann nicht so ein diffuser Gott ist, den ich nicht, kann ich kaum fassen, das sprechen wir morgen drüber. Sondern dass ich weiß, der ist da. Und er trägt mich und hält mich. Ludwig Hofacker sagte, der große schwäbische Erweckungsprediger sagte, wenn ich nicht mehr glauben kann, Jesus glaubt für mich. Wenn ich nicht mehr beten kann, Jesus betet für mich, dass ich das wissen darf. In all meinen Tränen. Das ist lebendiger Glaube, ihr Lieben. Und von dem schrieben die Apostel. Die Apostel schrieben nicht von so einer vagen Sache, die man nicht so ganz genau weiß. Und die Apostel kamen auch nicht und haben eine Religion gegründet. Das verkündet, wird heute gern verkündet, aber die kamen nicht, um die christliche Religion zu gründen. Jesus kam auch nicht als ein Religionsgründer auf diese Welt. Steht nirgendwo in der Bibel. Jesus hat auch keine Konfessionen gegründet. Jesus Christus kam, um die Worte und das Wesen des lebendigen Gottes uns Menschen zu offenbaren. In Jesus Christus, wenn er sagt mal, wenn er mich sieht, dann sieht er Gott. Ihr werdet verwandelt. Das zweite, Freude. Was geschieht nach dem Tod? Verwandlung. Es geschieht Freude in dieser neuen Welt Gottes, die wir uns nicht ausdenken können, auch nicht ausmalen können. An einer anderen Stelle schreibt der Apostel Paulus sogar mal, ich weiß von einem Mann, der war sogar im dritten Himmel. Mehr schreibt er gar nicht drüber. Er hat Worte gehört, die auszusprechen mir gar nicht mal geziemt. Er hat kein großes Buch drüber geschrieben, der Paulus. Es sind ein paar Verse. Gar nicht groß was drüber geschrieben. Weil ihm gereicht hat, was der Geist Gottes in sein Herz gelegt hat. Ich sagte es am Anfang der Woche schon mal, ich habe ein Lied gehört vor kurzem und es hat mich so bewegt von einer alten Frau, als ans Sterben ging und die sang in diesem Lied, was auch immer kommt, ich weiß nicht, ob da ein Licht kommt am Ende des Tunnels, ich weiß nicht, ob da eine Wiese kommt, auf der ich spielen werde, ich weiß nicht, ob ich das und das und das sehen werde, keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, dass ich in den Armen Jesu geborgen bin. Und das zählt. Und dass ich in Ruhe schlafen kann. Und das alles, was zählt, dass ich das weiß, dass ich in den Armen Jesu geborgen bin. Und ihr Lieben, das alles, was in eurem Leben zählt, was in meinem Leben zählt. Und das ist die Frage, deswegen ist es wichtig, dass wir mal wieder definieren, was glaube ich denn? Glaubst du das? Hast du das tief in deinem Herzen, was auch immer kommt? Ich bin in den Herzen Jesu geborgen. Was auch immer kommt, die Arme Jesu halten mich fest. Und es weiß ich tief,
So tief in meinen Herzen kann niemand rausnehmen. Niemand. Deswegen sagt der Apostel Paulus mal in Römerbrief und spricht davon, was auch immer kommt, Hohes noch Niedriges, Mächte, Gewalten. Und es können Engelsmächte sein, weltliche Gewalten, nichts, aber auch nichts kann mich herausreißen aus den Armen Jesu, aus der Liebe Jesu. Nichts kann mich trennen. Nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Das hat er so tief in seinem Herzen gehabt. Weil es glauben durfte durch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Und das bedeutet Christ sein. Der Apostel Paulus war kein Held. Und deswegen gefällt mir ein Buch, das geschrieben wurde, Gott braucht keine Helden. Es geht auch nicht darum, ein Held zu sein. Es geht auch nicht darum, ein Besserwisser zu sein. Es geht darum, ein Mensch zu sein, der sich gewiss sein darf seines Heilands. Der den Tod überwunden hat. Der lebt und regiert und der wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Und der uns einlädt in diese Welt und von dem schreibt die Offenbarung. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ein Hochzeitsmahl, die Braut von Jesus Christus, es ist die Gemeinde. Und die Gemeinde von Jesus Christus, die ist versammelt durch Menschen, die zum Wiedergeboren wurden, geboren wurden durch den Heiligen Geist, die im jetzigen Leben das mit Dankbarkeit annehmen durften, dass Jesus Christus für sie gekreuzigt wurde, dass er für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt und regiert, die das annehmen durften im Leben, dass Jesus sie mit seinem Blut erkauft hat, von der Finsternis weg, von dem Reich Satans in das Reich des lebendigen Gottes. Sie Kinder Gottes sind. In Offenbarung Kapitel 21 stehen die folgenden Verse, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, der lebendige Gott mitten unter seinen Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, und Gott wird abwischen alle Tränen, was für eine Freude, alle Tränen. Von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein. Was für eine Freude, der Tod wird nicht mehr sein in Gottes neue Welt, ihr Lieben. Das ist weder Leid noch Geschrei, das gibt's nicht mehr, dass Menschen sagen, ich kann das nicht begreifen, ich höre die Stimme nie mehr, das ist alles aus. Das gibt's in dieser Welt Gottes nicht. Und das soll jetzt schon beginnen in unseren Herzen, durch diese feste Gewissheit, die der Paulus im Herzen hatte, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Ich darf es glauben in meinem Leben, weil Jesus Christus der Überwinder ist. Das ist Freude, dass ein Mensch weiß, was auch immer kommt, Jesus Christus ist der Überwinder. Und deswegen kann mich nichts scheiden in dieser Welt von ihm. Jeder, der glaubt, jeder, der fest vertraut, dass Jesus Christus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das ist das feste Gewissheit, ihr Lieben, dass ein Mensch von Gott wirklich geboren ist, indem er die feste Gewissheit in seinen Herzen trägt. Jesus ist wirklich der Christus. Ist nicht bloß der Gott der Christen, der Religionsstifter, sondern er ist der von Gott Gesandte, der Messias, der Erretter, der mir neues Leben gibt, das Lamm Gottes. Jeder, der das glaubt, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das kommt automatisch durch diese Wiedergeburt, kommt die Liebe zum Gebot Gottes, ihr Lieben. Das ist so. Plötzlich kommt es. Das ist tief in uns drin, weil in uns plötzlich das Wesen Gottes zum Regen kommt. Und der Geist Gottes, der will das tun, was Gott gefällt. Das Leben von Jesus war, ich möchte das tun, was meinem Vater gefällt. Und daran kann ein Mensch erkennen, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Nicht, dass er ein perfekter Mensch ist, um das geht's nicht, sondern dass er in sich diesen Wunsch trägt, diese Sehnsucht hat. Nicht eine blanke Angst, sondern diese Sehnsucht. Ich will das tun, was dir gefällt. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also es ist Freude, dem ich glauben darf an den Überwinder Jesus Christus. Und in dieser neuen Welt ist Freude, ist Gerechtigkeit, ist Frieden. Das kommt nach dem Tod für die Menschen, die das glauben dürfen, was die Schrift sagt. Es ist eine ewige, schöne Heimat, wie die beiden, als sie sich unterhalten haben, habt ihr das noch im Ohr, dass der eine sagt, ah, das ist so eng hier. Das kann nichts Gutes mehr kommen. Was sollte noch kommen? Das ist dermaßen eng. Das kann nichts Gutes kommen. Und der Herr Jesus sagt uns ins Johannesevangelium und spricht die Worte und sagt, er geht zu seinem Vater. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, ich gehe hin und bereite euch eine Heimat. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich bereite euch eine Heimat. Das ist Freude. Da muss ich keine Gedanken machen, oh, wie kreieren wir jetzt dieses Haus und das Gärtle da draußen? Gibt es da Unkraut? Muss ich jetzt aufpassen, dass die Vögel kommen und die Kirschen wegfressen? Was muss ich jetzt alles machen? Oh, Grundsteuer bezahlen, Abwasser bezahlen, Müllgebühren bezahlen. Nee, ist alles bezahlt, sagt der Herr Jesus. Habe ich alles bezahlt mit meinem Blut. Ich habe dir eine Wohnung gekauft bei meinem Vater in der Ewigkeit, in Gottes neuer, ewige Welt. Und es soll hier schon anbrechen. Es ist Frieden und Gerechtigkeit in Gottes neue Welt. In Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Also jeder wird gerecht gerichtet, sagt die Bibel. Auch die Menschen, wisst ihr, das plagt ja viele Leute. Warum gibt es Menschen, die können leben wie die Axt im Walde und es scheint alles zu gelingen? Die Bibel sagt, es gibt ein gerechtes Gericht. Es gibt ein gerechtes Gericht. Und es wird kommen vor dem Thron Gottes. In Offenbarung Kapitel 20 steht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet und das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend, dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, und jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt ein gerechtes Gericht. Das, was uns bewahrt davor, nicht in das ewige Reich Gottes zu kommen, ist, dass Jesus Christus uns mit seinem Blut erkauft hat, ihr Lieben. Das steht an einer früheren Stelle in der Offenbarung, dass drin steht, dass die in das Buch des Lebens geschrieben sind, die erkauft wurden durch das Blut des Lammes. Die sich haben erkaufen lassen, die das nicht einfach so als Firlefanz haben abgetan und als Abklatsch halt noch eine Religion, noch eine Möglichkeit. Und das ist das große Geschenk, das Gott uns machen möchte. Einladen in seine ewige Welt, die jetzt schon beginnt in unseren Herzen durch die Wiedergeburt. Dass wir Frieden haben für alle Zeit und Ewigkeit, ihr Lieben. Und diese Friede sich jetzt schon ausbreitet in den Herzen. Das hat die Christenheit über 2000 Jahre bewegt, dieser Friede Gottes auch, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der plötzlich da ist im Herz, in der schlimmsten Situation im Leben. Selbst am Grab und wenn man drauf schaut und plötzlich ist der Friede da, weil ich weiß, die Person, die jetzt hier, wie es der Norbert am Anfang sagte, vielleicht jetzt nur verrottet, vermodert, der Leib dem Verfall preisgegeben ist,
Aber das ist nicht die Person, sondern die Person, die wir kannten, die neues Leben hatte in Jesus Christus, ist in Gottes ewige Welt. Hat Frieden. Weil es in diese Welt schon geglaubt hat. Deswegen gibt es manchmal das Gebet auch bei Beerdigungen, dass wir Gott bitten, dass er die Person das sehen lässt, was er im jetzigen Leben geglaubt hat. Und ihr Lieben, das ist schon auch eine schwierige Botschaft. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Was wird dann kommen? Der Friedrich Nietzsche, der sagte: Wehe dem, der keine Heimat hat. Berühmter Philosoph, der wusste, ich habe keine Heimat. Noch nicht mehr eine Heimat bei Gott, weil ich ihm meinen Rücken zugekehrt habe. Ein anderer Philosoph sagte, als es ans Sterben ging, ich tue einen Schritt ins Ungewisse. Und es ist ja für viele diese Ungewissheit am Grab, was ist jetzt? Und der lebendige Gott sagt jedem zu, wenn du in dieser Zeit mir vertraut hast, Christus, dann wirst du in der ewigen neuen Welt auch Leben haben. Weil der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist schon passiert. Das sieht man doch nicht, aber es ist schon passiert, sagt Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Wer auf diese Stimme hört, habt es noch am Anfang in Begriff. Ich war stille und habe auf die Stimme der Mama gehört. Und ihr Lieben, wenn jemand da ist und sagt, ich habe die Stimme noch nie gehört, dann wird es Zeit, dass du mal ruhig wirst vor Gott. Und ihn sagst, wenn du was zu sagen hast zu meinem Leben, dann sprich zu mir. Und Gott spricht. Gott spricht. Auch mal die Bibel aufschlagen, das gute alte Buch, das da irgendwo im Regal vielleicht steht. Gott spricht. Der letzte Nationaltorhüter der DDR-Nationalmannschaft, René Müller, der kam so zum Glauben. Politik studiert, Politikwissenschaften in der DDR, war ein Atheist, bis in kleinsten Fußzeh. Und als sein Vater gestorben ist, stand er am Grab und wusste nicht, wohin. Mit dem Schmerz, mit den Fragen, was ist jetzt? Er wusste gar nicht, wohin, wo mit seiner Schuld, die er gegenüber seinem Vater noch hatte, und ging nach Hause und nahm die Bibel, die ihm ein brasilianischer Fußballprofi geschenkt hat, über die er vorher gelacht hat, nahm die Bibel und begann die Bibel zu lesen, und Gott hat zu ihm gesprochen. Es gibt Vergebung und es gibt ewiges Leben. Du kannst das Leben deines Vaters nicht mehr verändern, aber du kannst jetzt ewiges Leben annehmen und anderen Menschen dieses Leben verkündigen. Gott spricht, ihr Lieben. Er spricht, deswegen wollen manche auch nicht hinhören, weil er könnte ja sprechen. Deswegen sagen auch viele Menschen, mit mir hat er noch nie gesprochen. Sag ich manchmal, hast du schon mal ernsthaft gebetet und gebeten, dass er zu dir spricht? Wenn es aus Herzen kommt, Gott spricht. Und er schenkt Leben, und es sagt Jesus. Und so sieht diese Welt aus. Die andere Welt, ihr Lieben, für die Menschen, und das zum Schluss, ist eine Welt des Leides. Die gibt's auch. Und von der sagt die Bibel auch: Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ist nicht eine schöne Botschaft. Hat auch nichts jetzt mit Angstmachen zu tun. Das ist die Realität. Das gehört auch dazu. Das muss man wissen. Das wird nicht eine fette Party geben, irgendwo in der Hölle, wie es mal einer sagte, nimm mir einen Kasten Bier mit, Karten noch, spiele ein bisschen mit meinen Kumpels. Nee,
Der Gott, der es donnern lässt, der den Winden gebietet, ihr Lieben, den Regen gebietet. Dieser Gott lässt sich nicht spotten. Der lässt sich nicht spotten. Und der Mensch wird ernten, was er gesät hat. Steht auch in der Bibel. Und es sagt die Bibel aus, nicht aus Drohbotschaft, sondern als Einladung. Lass dich nicht auf das ein, was der Geist dieser Welt dir einflüstern will. Das stimmt alles nicht, alles Käse. Lass dich mal auf das ein. Gott spricht zu mir. Wenn du was zu sagen hast, sprich zu mir. Ich verstehe diese Botschaft nicht. Und der Apostel Paulus würde sagen, ich reiche dir die Hand. Mir ging es genauso. Aber wenn es Erleuchtung gibt für mein Herz, lass mich das verstehen. Wie ist das Leben nach dem Tod? Für diejenigen, die Jesus gehören, ein wunderbares Leben. Keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei. Gott selbst wird unter ihnen sein. Friede auf Ewigkeit, Gerechtigkeit, Freude, ein großes Festmahl. Die Enge, die ist plötzlich weg. Das Weide, in Gottes Gegenwart Weide. Das ist wunderschön. Wie ist das Leben für diejenigen, die Jesus in dieser Welt ihren Rücken zugekehrt haben? Es wird ein bitteres Erwachen geben. Eine Welt, aus der es kein Zurück mehr gibt. Wie komme ich in diese andere Welt, ewige Welt Gottes, indem er wiedergeboren werde durch den Heiligen Geist? Indem er glaubt, vertraut. Wie geschieht es? Indem ich mich beschenken lasse vom ewigen Gott. Möge der lebendige Gott es wirken, ihr Lieben. Und diejenigen, die es schon im Herzen haben, möge uns das noch mehr stärken, diese Auferstehungshoffnung, dass wir in dieser Welt das sein dürfen, was wir sein sollen, Salz und Licht. Amen. Aber es macht nichts. Es war schön, ein Klavier zu lauschen, und ich glaube, eben, der Herr macht alles richtig. Und es ist gut, an so in den Texten einfach drüber nachzudenken. Bin ich wirklich gewiss? Bin ich wirklich gewiss, dass nichts und niemand mich scheiden kann von der Liebe Gottes, meines Herrn? Oder bin ich mir da gar nicht so gewiss? Weil ich eben Jesus eigentlich gar nicht kenne. Und darum geht es ja auch an den Abenden, dass das in unser Herz kommt, diese Gewissheit. Ja, du darfst dir gewiss sein. Du musst nichts tun, dich nur beschenken lassen. Und der Geist Gottes wird in dir das wirken, das Gebot Gottes zu lieben. Und der Geist Gottes wird in dein Herz einen Stempel setzen, der dir die Gewissheit gibt, was auch immer kommen mag in diese Welt. Deine eigenen Schwächen, die Schwächen der anderen, Bedrohung, Krankheit, was auch immer. Nichts, aber auch nichts kann dich jemals wieder scheiden von meiner Liebe. Nichts mehr. Weil Jesus sagt, der Vater, der höher ist als alles in der Welt, hat sie mir gegeben. Und nichts kann sie aus meiner Hand mehr reißen. Was für eine Botschaft. Das ist die Botschaft des auferstandenen Christus. Ich war tot, ich lebe. Und ich halte die Schlüssel des Abgrundes und der Hölle in meiner Hand. Und da blenden wir heute Abend auch wieder dieses Gebet ein, das eine Hilfe sein soll, um das einfach festzumachen, um das zu verstehen. So kann das aussehen. Ich habe einfach nur gesagt, Herr Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt und dafür brauche ich Vergebung. Komm jetzt in mein Leben. Preis Gott. Und seit jetzt im Grunde weiß ich, dass er lebt in mir. Also, das ist ein Modell, eine Hilfe. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Und deswegen willst du ja auch nicht, dass ich einfach irgendwann mal in der Ewigkeit nicht in deiner Gegenwart bin. Weil du liebst mich ja. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Und manchmal bin ich deswegen vielleicht auch nur geplagt von der Angst vorm Tod, weil ich nicht weiß, was wirklich kommt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und es wird plötzlich deine Zukunft. Und dann weiß ich, ich bin in der zukünftigen, wunderbaren Welt, weil die jetzt schon beginnt in meinem Herzen. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und wenn Jesus die Führung in unserem Leben übernimmt, ihr Lieben, dann führe uns auch heim, heim ins Vaterhaus, wie wir es gehört haben im Johannes 14. Ich bereite eine Stätte und ich komme wieder und ich hole euch ab. Besteht kein Zweifel. Die, die jetzt schon gestorben sind im Glauben an Jesus, die werden auferstehen. Und die werden auch in seiner Herrlichkeit stehen. Und die, die jetzt noch leben und die Möglichkeit haben, das im Vertrauen anzunehmen, die werden auch dabei sein. Und das will der lebendige Gott. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir für diese Botschaft, die du uns weitergibst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer deinen Worten glaubt in dieser Zeit, der wird in Ewigkeit in einer Welt sein, die ohne Tränen, ohne Leid und ohne Geschrei auskommt. Eine Welt, die voller Gerechtigkeit und Frieden sein wird. Eine Welt, die wir uns gar nicht mal in unseren kühnsten Träumen ausmalen können. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du dich selbst verbirgst dafür, mit deinem Blut. Ich danke dir für diese Botschaft, die Osterbotschaft. Ich war tot und ich lebe. Und ich halte die Schlüssel der Hölle und des Abgrundes in meiner Hand. Oh Herr Jesus, Herr, was bin ich manchmal so kalt? Und es ist so eine gewaltige Botschaft. Herr, lass es wieder ganz neu entflammt sein in meinem Herzen. Und ich danke dir, dass du mir und zu uns allen eine Stätte zubereitest und möchtest du schenken, dass niemand, der heute Abend hier ist und auch die Lieben, die wir kennen, Herr, eines Tages mal nicht dort sein kann in dieser wunderbaren, schönen Welt. Herr, schenk, wirk durch dein Geist neues Leben und lass uns das verstehen. Um deines Namens willen. Amen.